Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Es ist ein Label, ein Luxury Ladies Wear Label, das sich spezialisiert hat auf Drucke, Silk-Drucke. Es wurde vor 7 Jahren von Undina Montgomery gegründet. Und sie hat einen Background in Interior Design und hat sich in die Stoffe verliebt und hat dann eigentlich nie wirklich als Interior Designer gearbeitet, sondern wesentlich mehr als Textil- und Print Designer. Hat eine Kollektion von sehr exklusiven Silk Scarves herausgegeben und über die Silk Scarves hat sich dann eine Stoffkollektion entwickelt und über die Stoffkollektion eine Modekollektion.
Und was ist Ihre Aufgabe in dieser ganzen Produktion?
Also wir haben uns spontan vor 2 Jahren auf einen Kaffee getroffen und dann habe ich angefangen, mich um die gesamte Produktion zu kümmern. Die Musterung, die Passform, die Schnitte, auch das Marketing zu einem Punkt, da Undina immer sagt, sie hat keinen Marketing-Background, wobei ich das total bestreite, weil wir sind alle Marketing-Leute, wir müssen uns ja täglich verkaufen. Wir sehen das vielleicht noch nicht so, aber ja, ich habe mich halt dann dafür entschlossen, dass die Marke weltweit bekannt werden soll. Denn ich denke, so viel Kreativität und so viel Arbeit nur für den Einzelhandel in Singapur, das ist eine Verschwendung. Ich denke, die Marke sollte in der Welt getragen und gesehen werden und sie sollte auch ein Vehikel sein, Frauen Power zu geben.
Das ist also ein relatives junges Produkt, jetzt auch in Ihren Händen. Wie erfolgreich ist es bis anhin?
Also wir haben eine sehr loyale Followship in Singapur. Wir verkaufen unsere Standard, sage ich mal, unsere Kreationen wie Kaftans und Cover-Up sehr, sehr erfolgreich. Wenn immer wir sie in unserem Studio haben, sind sie verkauft. Also momentan kann ich auch gar keins zeigen. Das zeigt, wie gut wir sie verkaufen. Selbst bei 54 Mustern sind die Muster mit dem, die Hauptverkaufsmuster, da lassen wir uns immer überreden, dass die Kunden uns die unter der Nase wegkaufen. Und ich warte gerade, dass die Produktion mir wieder die neuen Muster schickt, weil wir wirklich nichts, nichts, kein letztes Stück mehr haben.
Ich komme nochmals auf Frauenpower zurück. Warum Frauenpower oder inwiefern ist es eine Frauenpower-Angelegenheit?
Ja, also wenn man sich das überlegt, in der Textilindustrie oder Modebranche, die meisten erfolgreichen Designer besides Coco Chanel waren alles Männer. Und ich denke auch, die meisten Frauen in der Industrie haben untergeordnete Rollen, sind oftmals diejenigen, die an der Maschine sitzen und für wenig Geld die Klamotten zusammennähen. Und die Manager oder die Designer, als auch die, die wirklich das Geld machen, sind Männer. Und ich denke, es ist an der Zeit, das umzudrehen. Es ist an der Zeit, die Frau, die an der Maschine sitzt, so zu bezahlen, dass sie ein gutes Auskommen hat, als auch die Leute, die mit der Produktion zu tun haben, in Frauenmanagement sind. Bis dahin, dass die Frau, die es anzieht, sich empowered fühlt, indem sie unser Produkt kauft, dass sie weiß von Anfang an, sie unterstützt Frauen weltweit.
Also das heißt, in der ganzen Produktion sind nur Frauen tätig und alles von Frauenhand hergestellt?
Nein, so ist das nicht zu sehen. Wobei ich auch gerade gelernt habe, in Indien ist es zum Beispiel der Fall, dass wenn man Frauen einstellt, dass das eigentlich eine Ausbeutung ist, weil in Indien immer noch die Frau eigentlich zu Hause sein sollte, das Essen kocht, was sehr aufwendig ist in der indischen Küche, sich um die Kinder kümmern und dass der Mann eigentlich genügend Einkommen hat, um die Familie zu ernähren. Somit arbeiten wir mit einer Fabrik zusammen, die von einer Frau gegründet wurde und auch noch von einer Frau gemanagt wird, die auch Frauen einstellt im Management, während in der Produktion bis auf 2 Frauen nur Männer arbeiten. Und die Männer werden im Stundenlohn bezahlt, nicht im Stücklohn. Somit können sie immer gute Arbeit leisten. Und sie verdienen so viel, dass ihre Frauen zu Hause sein können und ihre Kinder in die Schule gehen und ein gutes Leben leben.
Motiviert das Frauen dann auch, ihre Mode zu kaufen, mit der Aussicht, dass es von Frauen hergestellt wurde, dass ein Frauenpower dahinter steckt? Mögen das Frauen?
Um ehrlich zu sein, wir haben bisher das noch überhaupt nicht an die große Glocke gehängt. Das ist eine ganz private Einstellung von mir und Undina, weil wir denken, die Frauen kaufen, was sie toll aussehen lässt. Und die Frauen kaufen, was ihnen gefällt. Und wenn wir ihnen sagen, dass es ethisch korrekt hergestellt wird, dann ist das meistens für sie genug. Und ich weiß nicht, ob die Welt inzwischen so selbstlos ist, dass sie Sachen kaufen würde, die nicht toll aussehen, aber von Frauen gemacht sind. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, dass immer noch im Vordergrund das Design steht und die Quirkiness und die Lightness und eine Fun, den man mit den Kleidungsstücken selbst vielleicht erlebt, weil Leute einen darauf ansprechen, ach, das ist doch toll, du siehst super aus. Und das ist eigentlich immer noch ein sehr selbsterfüllender Zweck, warum Frauen Kleider kaufen. Von daher finde ich das auch gar nicht wichtig, dass man das im Marketing so unbedingt nach vorne stellt. Aber mir ist es persönlich wichtig. Ich habe angefangen, eigentlich aus dem Retirement wieder zurückzukommen. Und ganz klar mit der Ansage, ich werde nur noch in einem Geschäft oder in einem Unternehmen tätig sein, das wirklich einen Unterschied macht für Frauen. Ich war selber alleinerziehende Mutter und ich weiß, wie schwer es ist in der westlichen Gesellschaft. In der muslimischen Gesellschaft ist man als alleinerziehende Frau weniger wert wie ein Hund. Und von daher ist es mir sehr viel wert, dass man mit dem, was man macht, einen Unterschied in der Welt macht. Mhm.
Also die Textilbranche liegt Ihnen ja im Blut. Man kann ja, ich sage jetzt mal, Sie sind ja in eine Schneiderfamilie hineingeboren worden. Stimmt das?
Ja, das stimmt.
In Deutschland.
Also ich bin schon die vierte Generation. Mein Urgroßvater war Herrenschneider. Mein Großvater war Herren- und Damenschneider. Mein Vater war auch gelernter Herren- und Damenschneider. Und ich habe es nur zum Bekleidungsingenieur gebracht. Also vier Generationen. Ich bin auch die erste Frau in der Familie, die das Handwerk ergriffen hat, gegen das Abraten meines Vaters, weil er war der Meinung, dass Frauen in dieser Industrie, und man muss da jetzt an die 80er Jahre denken, das war in den 80er Jahren, als ich entschieden habe, eine Schneiderlehre zu machen und dann das Studium der Bekleidungstechnik in Hamburg, der hat gesagt, alle Frauen, die ich in der Industrie kenne, sind geschieden, Alkoholiker oder Lesben. Das wünsche ich mir nicht für meine Tochter. Kannst du bitte Architektur studieren oder Rechtsanwalt werden?
Ist eins davon eingetroffen?
Also ich bin geschieden. Alkoholiker habe ich nicht, bin ich nicht geworden. Bin aber inzwischen sehr glücklich verheiratet und ich glaube, mein Vater oben im Himmel schaut mir über die Schulter und ist sehr stolz.
Das heißt also, vierte Generation Schneiderin, also die Qualität, und da kommt noch Deutschland dazu, dann muss ich als Schweizer sagen, also deutsche Wertarbeit, die liegt Ihnen auch im Blut. Ist das so?
Ja, das ist wohl so. Das kann man leider nicht mehr ablegen. Also das ist im Studium passiert, das weiß ich noch gut. Da sind wir zu H&M gegangen und wollten uns eben für, sage ich mal, die Disco-Nacht schnell was, eine Klamotte kaufen. Und dann konnten wir das einfach nicht übers Herz bringen. Nach einem Jahr Studium konnten wir das einfach nicht mehr machen. Dann sind wir nach Hause gegangen, haben uns an die Maschine gesetzt und haben uns was selber genäht. Und das war natürlich nicht fertig, weil Qualität braucht Zeit. Und das ist das Leid der Modestudenten, glaube ich, oft, dass man muss wirklich lernen, die Qualität und die Individualität und auch, sage ich mal, den Zeitgeist der Mode zu balancieren.
Das Problem heutzutage, dass niemand mehr Zeit hat, also kann man sich das noch leisten, Qualität herzustellen?
Ich denke, es ist wieder im Vormarsch, weil man möchte vielleicht sogar ein Kleid haben, das man seiner Tochter oder seinem Enkeltochter vermachen kann, weil es so eine gute Qualität ist. Weil wir sind ja jetzt, haben ja endlich kapiert, dass diese Wegwerfgesellschaft unsere Erde vermüllt. Und so ist es mit der Kleidung auch. Also meine Urgroßmutter hat ihr Hochzeitskleid vererbt. Und im Schwarzwald, wo ich herkomme, war das eigentlich schon immer so, dass die Seidenblusen und die Seidendirndls vererbt wurden. Und die wurden auch nur ein oder zweimal im Leben getragen. Man hat nicht jeden Tag Seide getragen, aber sie hält. Und wenn man dann was mit Hand bestickt und mit Perlen und vielleicht sogar noch mit Diamanten und Halbedelsteinen, dann hat es einen Wert, den man weitergeben will. Und ich glaube, wir kommen wieder dahin.
Sie beanspruchen auch, dass Ihr Label, Ihre Kleidermode Bestand hat, das, was ich nicht bezweifle. Aber ich frage mich mit dem Design, also der Geschmack, der ändert sich ja ständig. Auch das ist eine schnelllebige Angelegenheit. Also hat das eine Überlebenschance?
Also Lagerfeld hat dazu ja mal was ganz Tolles gesagt. Er hat immer gesagt, Mode vergeht, klassische Modelle gewinnen an Wert. Und ich denke, das ist so, wenn etwas in seiner Zeit Bestand hat, also kreiert wurde und einzigartig ist, dann hat das in 10, 20, 30, 40 Jahren immer noch Bestand. Und ich kann das selber auch sagen. Ich habe Teile von Jill Sander, die habe ich im Studium gekauft, da war ich 21, heute bin ich 54. Wenn ich die heute trage, dann werde ich heute noch darauf angesprochen, was für ein tolles Teil das ist. Und das ist ja, also hat, sage ich mal, die Mode überlebt, ne?
Sie machen jetzt sicher viele Frauen eifersüchtig, dass sie nach 30 Jahren noch dasselbe Kleid tragen können.
Ich hatte es 20 Jahre im Schrank hängen, da konnte ich es nicht anziehen. Ich habe gerade 20 Kilo abgespeckt. Jetzt kann ich es wieder tragen, aber ich habe es aufgehoben.
Nochmals zurück zur Wertarbeit. Das ist ja nicht das erste, darf ich es als Abenteuer benennen, Ihre Mar-Kollektion, ein neues Abenteuer. Sie hatten ja vorher schon mehrere Abenteuer. Also wie ich gehört habe, haben Sie eine ganze Hemdenfabrik nach Australien gebracht, aus Deutschland.
Ja, das war so eine Geschichte. Ich habe in Deutschland für ein großes Unternehmen als Hemdendesigner gearbeitet. Und als ich dann durch private Gründe nach Australien kam, habe ich erstmal für Country Road gearbeitet und war schockiert. Also ich war einfach schockiert über das wenige Vertrauen, das den Angestellten entgegengebracht wurde. Ich war als 24-Jährige dreimal mehr Selbstständiger in Deutschland als 30-Jährige bei Country Road, auch in der Produktentwicklung. Und dann war für mich eigentlich nur noch die Lösung, mich selbstständig zu machen. Und dann fand ich es sehr schwer, Produzenten zu finden zu meinem Standard. Und dann macht man das so, wenn man so ein Entrepreneur ist wie ich, dann geht man nach Hause und lädt die Factory vom Vater ein, der sich sowieso zur Ruhe setzen will, und schiebt die im Container mal kurz nach Australien. Ja, das habe ich gemacht.
Aber das ist auch mehr als einfach nur Factory, das sind also Fabrik, das sind ja tonnenschwere Maschinen. Wie viele waren denn da?
Also es war ein 40-Fuß-Container voll. Komplett voll. Also wenn man die Tür aufgemacht hat, dachte, wie hat man das da nur reingekriegt? Ich war nicht dabei, als die Packer das da reingemacht haben. Also es waren 40-Fuß-Container voll. Ich weiß nicht mehr, wie viele Maschinen, aber halt so, dass man so 20 Leute anstellen kann mit einem 16 Meter langen Zuschneidetisch, einer Legemaschine, mit allem, was man so braucht.
Also beeindruckende Sachen. Wo ist die Fabrik jetzt? Besteht die noch?
Nein, die hat lange bestanden. Die wurde in Adelaide aufgebaut und hat in Adelaide eigentlich gut 10 Jahre bestanden. Dann habe ich sie von Sydney aus weitergeführt. Also ich glaube, insgesamt hatten wir die Factory 15 Jahre. Und dann habe ich sie leider auflösen müssen, auf Anraten meines Mannes, und die Produktion dann doch nach China auslagern, für Preis-Leistungsverhältnisgründe, was ich bis heute bereue, was ich wirklich bis heute bereue. Aber es war finanziell die richtige Entscheidung zur Zeit, idealistisch war es nicht die richtige Entscheidung.
Jetzt wollen wir die Hörerschaft nicht mehr länger auf die Folter spannen. Ich weiß, wir sind Radio oder Podcast und da sieht man ja nichts, aber das überlasse ich jetzt Ihrer Vision, ob Sie mir vielleicht ein Kleid beschreiben können, so ein klassisches Kleid aus der Mar Collection. Wie sieht das aus?
Also ich nehme jetzt kein Kleid, sondern unser Cover-Up. Das Cover-Up ist rot, ein orange-rot würde ich schon sagen. Es ist also ein sehr helles Rot. Es ist ein durchsichtiges Chiffon, das den Vorder- und Hinterteil macht. Es ist ärmellos und kragenlos. Und dann hat es Aufsätze, wie so eine Passe vorne und hinten. Und diese Passe ist aus Leinen. Das Leinen ist bedruckt mit unserem Flower-Druck. Und in den Flower-Druck hinein haben wir einen Centaur, der so ein bisschen aussieht wie Jesus, mit dem roten Lockenkopf, den Jesus oft in den mittelalterlichen Ikonenbildern hatte. Und er wird umarmt von einer farbigen Frau mit Afro-Lock. Die sitzt so hinten drauf und hält ihn fest. Und das ist so unser androgyner, weltoffener Blick auf Christianity im 20., 21. Jahrhundert.
Also eine provokative Angelegenheit hier. Aber dahinter ist noch mehr, also darunter muss man sagen, ein Jeep, ist das die richtige Bezeichnung?
Rock. Ja, so ein Leinenrock. Unsere Kollektion dieses Jahr hat den Namen Volk. Es ist sehr beeinflusst von dem osteuropäischen Peasant-Volk und vor allen Dingen Christianity dort war ja oftmals in den Drucken, in der Hand-Embroidery, hat auch, sag ich mal, wie nennt man das? Ich weiß das gar nicht mehr in Deutsch, suspicious. Also die Leute sind sehr suspicious, abergläubisch. Ja. Abergläubisch. Und die haben dann in ihre Kleidung oft Kreuze und christliche Symbole eingearbeitet, um sich von den bösen Geistern zu bewahren. Und das sieht man in unserer Kollektion. Also wenn man das weiß, findet man das überall. Es hat, also die ganzen Drucke haben ganz viel Kreuzstickerei. Und hier und da gibt es dann die christlichen Motive. Also ja, es fließt so in einer sehr lockeren Form in unsere Drucke ein. Und Dina ist ja die Meisterin des Drucks. Also sie hat eine unglaubliche Fantasie und ist unglaublich produktiv. Also wir haben immer Schwierigkeiten, aus den 50 oder 100 Entwürfen pro Kollektion die 6 oder 7 rauszufischen, die wir dann auch mal drucken. Also dieses Jahr war es verdammt schwer. Da haben wir gleich 2 Kollektionen draus gemacht, Volk 1 und Volk 2, weil es einfach so reichhaltig war.
Keine religiöse Botschaft, die ihr vermitteln wollt, sondern sehr eine weltanschauliche Angelegenheit.
Ja, also wir sind sehr offen und tolerant, was Glaube und Religion anbelangt. Das war eigentlich nicht der Grund, dass wir ja jetzt, sage ich mal, religiös sein wollen, sondern im Gegensatz, dass wir sagen, was vielleicht aus Unwissenheit oder aus Aberglaube vor mehreren hundert Jahren sich in unsere Kunstwerke eingearbeitet hat, das wollen wir eigentlich auflockern und durchbrechen.
Welche Frauen oder welche Altersgruppe möchten Sie ansprechen?
Ja, von unseren Modellen würde ich sagen, wir arbeiten für Frauen von 35 bis 95, wobei wir dann auch manchmal eine 25-Jährige erwischen, die unsere Kleider ganz toll findet. Und ich denke, wir haben wirklich mehr die Frau um die 50 im Auge, wenn wir das so über die Kniebedeckung, über die Arme, über die Körperstellen, die bedeckt sein sollen, denken. Aber wenn wir so an den Mut und an das Gefühl denken, wenn wir unsere Drucke entwickeln und wenn wir unsere Styles entwickeln, da denken wir eigentlich an die 24-Jährige, die leider mal 50 geworden ist. Und somit ist das eine jung gebliebene Mischung.
Xenia Boos, Produktmanager von Ma Collection. Es gibt auch eine Webseite, macollection.com, mahcollection.com. Besten Dank und viel Erfolg.
Danke, vielen Dank für das Interview.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.